Du
Genau,
hörst mich?
ich höre dich wunderbar.
Super.
Also,
Spanisch.
Du kannst mir auch einen Schluck, also ich würde gerne einen Schluck von dem Wein probieren, weil ich habe gelesen, du bist der absolute Weinexperte.
Ja.
Wow, die Kilian und Klose, die sieht ja auch schon in der Packung adrett aus. Hier, nimm gerne, ne?
Nee, ich esse ganz wenig Schokolade.
Ja, meintest du ja, aber...
Ja,
und du hast gesagt, lutschen.
Vor allem eins, nicht kauen.
Ach, wow.
Nein, nicht kauen, sonst ist die in 5 Minuten alle. Du hast ein Riesenstück reingetan. Ne, davon kannst du im Prinzip 1/4 hätte auch gereicht und nur lutschen.
Du willst keine?
Nee. Sicher? Nee.
Jetzt musst du reden, weil ich habe den ganzen Mund.
Ja. Also, was müsst ihr mich dann fragen?
Oh, das ist ein sehr ungünstiger Moment.
Ach so, nee, denn du, ich hole mir einen Schluck Wein und du nicht kauen.
Es rüpfe gegangen.
Lutschen.
Ich rüpfe.
Einfach nur.
Aber das wird echt richtig viel im Mund.
Ja, du hast zu viel reingetan. ein Viertel hätte gereicht. Weißt du, das ist das Tolle, wenn man das Genusslevel steigern möchte, ne, dann ist weniger mehr. Ja, und das Ergebnis ist, du kommst mit der Schokolade 2-3 Tage aus. Die anderen Schokoladen kannst du essen wie Brot beim Tatort oder sowas. Ne? Ja, in 10 Minuten auf einmal Halut ist ja schon alle. Ne?
Aber jetzt habe ich hier
die 55er
Kilian
mit Salz.
Und Klose 55er Guatemala mit Warener Salinensalz.
Ja, das ist der Renner momentan.
Für 7 Euro.
6,50.
Dann machen wir mal hier ein ganz gewagtes Intro. Ihr lieben Leute, ihr habt mich gerade schmatzen hören. Und in meinem Mund wurde es immer voller und voller, weil ich eine ganz, ganz fantastische Schokolade probieren durfte. Und das ist eine Schokolade, die Sam mir verkauft hat. Und Sam ist auch der Mann oder der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt. Ich sage jetzt mal herzlich willkommen, Sam. Hi.
Hallo.
Jetzt ist die Sache, dass ich mit Sam schon bestimmt eben 2 Stunden mit seinem Sohn und dessen Freundin im Garten geplauscht habe und gestern auch in deinem Laden ganz viel. Das heißt, Sam, wir müssen gleich versuchen, die ganzen Menschen ein bisschen mit ins Boot zu holen, wenn wir sprechen, weil die haben die ganzen Hintergrundinfos nicht, die ich ja jetzt schon von dir habe. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen? Was würdest du auf die Frage antworten, wer du bist? Mit wem spreche ich hier? Was muss man über dich wissen?
Oh, also, ich bin der Sam. Körperlich bin ich, mein Körper ist 69 Jahre alt, ja, und ich habe hier in einem bestimmten Dörfchen in Nordwestmecklenburg einen Bio-Wein-Fachhandel und Feinkostspezialitäten.
Also, ich war gestern hier und habe diese fantastische Schokolade verkostet und auch gekauft und habe dich da, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwie sind wir dann plötzlich auf Indien gekommen. Wie sind wir von der Schokolade zu Indien gekommen, Sam? Weißt du das noch?
Weiß ich nicht mehr genau. Also,
jedenfalls hast du mir erzählt, wir steigen da einfach mal ein und dann schauen wir, wohin uns die Reise führt, dass du, war das irgendwie 1975 oder so in dem Dreh, hast du 3 Jahre in Indien gelebt und dort auch Musik aufgelegt, ungefähr so, du kannst mich gern korrigieren, wenn wir da mal die Reise beginnen, magst du da mit mir anfangen?
Soll ich mal ein bisschen früher anfangen?
Kannst du auch gerne.
Ich habe in Berlin 8 Jahre gelebt, habe da meine Erzieherausbildung gemacht, habe 3 Jahre transzendentale Meditation gemacht bei Maharishi Mahesh Yogi. Ja, und als es dann in der Zeit war, dass die mich zum Lehrer machen wollten, habe ich in der Zeit ein Osho-Buch gefunden.
Wie alt warst du da? Ein ganz junger Mann noch von 14, 15 oder?
23.
23, okay.
Sowas, 22, ne? Ja, also nicht ein Osho-Buch gefunden, sondern noch viel wichtiger war, an der Schule da in Berlin, Friedrich-Fröbel-Haus, ne, Erzieherfachschule, ja, Wir hatten Pause und ich hatte damals in der Zeit mit Freunden immer viel Musik gemacht. Und da war in der Pause, hörte ich eine Mundharmonika. Aber so geil gespielt, so gut gespielt, sehr bluesig. Ne? Ja? Und da bin ich dem Sound dieser Mundharmonika gefolgt. Und dann stand da im Flur an einem Klassenzimmer, am Rahmen da gelehnt, stand so ein Typ in Orange, ja, mit einer Kette drum, ja, und spielte diese Harmonika. Und dann habe ich ihn gefragt, oh Mensch, das ist ja toll, was du da machst. Da sagst du, ach komm zum Mehringdamm, da haben wir unser Meditationszentrum. Dann habe ich mich entschlossen, da zum Mehringdamm zu gehen, ne, ja, und da offenbarte sich eine völlig andere Szenerie, völlig anders. Nicht mit Schlips und Kragen, denn das war zweiter Hinterhof, zweiter Stock und da musstest du eine Metalltür aufmachen. Da lagen erstmal zwei Pärchen im Vorraum und waren am Knuddeln. Ja, die Tapeten, das waren alles, also kleine Mandalas. Ne? Ja, dann bin ich über, hab gesagt, hallo, guten Tag, ich steig mal drüber. Ja, und dann komme ich in den Hauptraum rein und dann kommt mir so ein Typ entgegen mit langen Haaren, langen Bart, ne, ja, und sagt, na, hallo, wie geht's und so weiter. Ja, ich hab gesagt, ich wollte mal sehen, ne, was ist hier, ne, du, die Dynamische fängt gleich an. Ja, also die geht so und so und so und so, also erstmal richtig durchatmen, dann total ausflippen in der zweiten Phase, in der dritten Phase richtig heftig, ne, vierte Phase Stille, erstarre und fünfte Phase tanzen. Er hat mir noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ja. Und dann bin ich da reingegangen, ganz unschuldig. Und da hat's Peng gemacht. Also sehr intensiv, also das waren immer 10 Minuten, die dynamische Meditation, ja, also 10 Minuten chaotisch atmen, ja, 10 Minuten richtig ausflippen, rumschreien, brüllen, lachen, tanzen, auf dem Boden rumflippen, wie auch immer, dann kommt ein Gong wieder und dann 10 Minuten, hu, 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 das ist ein altes Sufi-Mantra. Dann kommt ein Gong und dann in der Bewegung, wo man gerade war, erstarren. Total erstarren. Und dann 10 Minuten und der Schweiß tropft. Und Stille, totale Stille. Naja, nicht so ganz. Über uns waren Bodybuildings, nee, über uns waren Gewichtsheberzentrum, unter uns waren Karatezentrum. Das bedeutet, das ging dann von oben, husch, oh, von unten und von oben, boom. Das waren die 10 Minuten Stille, aber wie auch immer, unglaublich. Und dann kam die letzte Phase und das war Tanzen. Und das war so indische Musik. Ne? Und ich war damals auf der Suche. Ich war echt wirklich auf der Suche. Ne? Also es ist eine spirituelle Suche. Ist das gewesen und immer noch. Und jedenfalls daraus hat sich entwickelt, dass ich da sehr viel öfter hingekommen bin. Ich habe dann vor allen Dingen da im Zentrum habe ich dann ein Buch gefunden, ja, von Bhagwan, na, I am the Gate, und das habe ich gelesen, die ersten 30 Seiten, die habe ich gar nicht kapiert, aber dann hat's gefunkt. Dann habe ich da Sachen gelesen, die ich tief unten in mir fühlte, aber sie nie richtig ausdrucken konnte. Und keine Wörter dafür hatte. Ja. Ja.
Hast du ein Beispiel für eine Sache, die dich so nachhaltig beeinflusst hat, die du nie vergessen hast, die du da gelesen hast? Hast du da was?
Das ist sehr lange her. Aber Es ging wirklich darum, rauszufinden, wer man wirklich ist. Ne? Who am I? Who am I? Und gerade das Buch I am the Gate, das ist so eine Einführung in Sannyas, ne? Also was das bedeutet. Ne? Ja, und da geht es wirklich nicht, wie bei Maharishi, um irgendwelche nette Meditationen, es geht um Transformation. Ja, und die Texte, die er da, das, was er da, was ich da gelesen habe, ne, Das war also wirklich rebellisch, ne? Ja, sich loszusagen, sich innerlich zu befreien. Deswegen die Dynamische, die hat ja auch den Zweck gehabt, erstmal wirklich, soweit es geht, Schrott rauszuwerfen. Und um damals zu der Zeit, das war 1974, um da Sannyasi zu werden, ja, war es notwendig, also mindestens 3 Wochen Dynamische zu machen. Erst dann wurde der Antrag nach Pune gesandt, ne, ja, für Sannyas, und dann gab es einen Namen.
Kannst du für die Menschen erklären, was Sanya bedeutet?
Also Sannyas im Sanskrit heißt Meister seiner selbst. Ne? Ja, aber ein Sannyasi ist auch gleichzeitig ein Suchender. Ne? Also jemand, der auf dem Weg ist nach innen, um sich zu finden. Ne? Wer bin ich und wer bin ich nicht?
Und du musstest eine gewisse Zeit diese dynamischen Meditationen in der Gruppe ausführen und dann wurde wie so eine Art Anfrage an den Guru gestellt und
Ich
dann.
musste gar nichts, das war meine freie
Also
Entscheidung.
du, das, aber so war der Ablauf, so war
Es war
das.
meine ganz freie Entscheidung. Ich habe einfach gemerkt, das tut mir unheimlich gut. Vor allem der Hammer ist ja, als ich rauskam aus dieser Meditation, ich kam da raus so, und da kommt der Typ da auf mich zu mit seinen langen Haaren, seinem langen Bart und sagt: Oh, du siehst ja klasse aus, müsst einen Tee haben. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, boah. Ja, also das war sehr intensiv. Ne? Es wurde damals noch zu damaligen Zeiten in einer Phase noch live getrommelt. Ne? Ja, und da habe ich dann auch später unter anderem Trommeln gelernt. Ne? Ja, aber das war, wie soll ich mal so sagen, es war ein sehr tiefes Erlebnis und ich bin da nach Hause gegangen und sagte: Wow, was für ein Unterschied zu TM und jetzt das, was ist denn das? Und dann habe ich das Buch gelesen, I am the Gate. Ne? Ja, also das hatte ich schon vorher angefangen. Ne? Und da wurden zum Teil Fragen beantwortet oder so wie er das so erzählte. Wie gesagt, ich habe das tief unten in mir gefühlt, aber konnte es nie ausdrücken.
Ja, ich wollte fragen, wie war dann das Prozedere? Du hattest gesagt, du wolltest mit Puna. Kannst du das nochmal beschreiben?
Ja, also wie ich nach Pune gekommen bin, war dann folgendes. Ich habe dann also da 3 Wochen Dynamische gemacht am Meeringdam
Immer in
und
der Gruppe
in der,
sozusagen.
ja, das ist ja dann wie eine Gruppe, ne? Ja, ne? Aber es ist alles absolut freiwillig. Wer kommt, kommt, wer nicht kommt, kommt nicht. Ne? Also keine Sektennummer. Bitteschön. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist jedem seine eigene Entscheidung, ob er das machen möchte oder nicht.
Und die
Ne?
dynamische, weil wir müssen die Leute immer mal so wieder, oder dürfen sie immer mal wieder ins Boot holen, die ist von Osho
Die
entwickelt?
ist von Osho entwickelt.
Okay.
Ne? Ja, also Bhagwan hieß er dann später Osho. Ne? Ja, also jedenfalls, dann bot sich an ein Flug nach Pune. Und ab 13 Personen hätte es einen Rabatt gegeben und die hatten nur 12. Und dann wurde ich gefragt: Sag mal, hast du nicht Lust mitzukommen? Und habe gesagt: Jo. Ja. Und dann sind wir nach Pune
In
geflogen.
den Ashram oder wo seid ihr?
Ja, also natürlich Indien, Mumbai, Bombay damals noch, ne? Und dann also mit mehreren Taxis hoch da in den Ashram. Ne? Und der war damals noch sehr ursprünglich. Im Gegensatz zu später. Und dann gab es da also erstmal ankommen und ein Zimmer haben und, ne? Und dann sich anmelden für ein Darshan. Ne? Und Darshan bedeutet also in der Präsenz des Meisters zu sein. Ne? Und wir waren damals 7 Leute, also im Gegensatz zu sehr viel später war das echt wirklich total schön, ihn so direkt zu erleben. Ne? Ja, und dann saß ich denn da vor, damals nach Bhagwan, jetzt auch schon. als ich aufgerufen wurde, weil wir saßen im Kreis rum und der aufgerufen wurde, hat sich direkt vor ihn gesetzt. Ne? Und als ich da aufgerufen wurde, kam closer, sagt er, kam closer. Also komm näher. Ne? Und also ich habe eigentlich kaum Wörter dafür, das zu beschreiben, was ich da gefühlt habe. Ne? Und ich bin wirklich, also nicht einer von denen, die ganz total schnell abfahren auf irgendeinen Guru, sondern was ich da gefühlt habe, war eine unglaubliche Präsenz. Eine so starke Energie und dann in seine Augen zu gucken, das war ein Blick ins Universum. Und das ist jetzt nicht irgendwie, also, schöner, netter Guru, Halleluja, toll, kann man jede Menge projizieren. Nee, das war gewaltig. Das war sehr intensiv. Und dann fragte mich, you want to take sannyas? Und da habe ich gesagt, yes. Und dann hat er mich angeguckt, dann kam closer. Ja, hat mir seinen Daumen auf das dritte Auge gehalten. Okay, fein. Ja. Und dann, ich habe immer noch geguckt und noch,
Wie hypnotisiert, so sagst du.
Ja, nicht hypnotisiert, diese Intensität. Diese Ausstrahlung, ne? Und die Tiefe in seinen Augen, ne? So, und dann hat er eben gesagt, your name will be, ne? Und dann hat er mir den Namen gegeben und dann fing er an zu reden und erklärte mir das. Und da war ein deutscher Sannyasi da, ne? Ja, und ich bin in seinen Augen verschwunden. Und ich weiß nicht, wie lange das war. Jedenfalls, irgendwann hörte ich noch, okay, that's fine, beautiful, ne? Ja, how long do you stay? Und dann komme ich wieder zu mir und irgendwie bin da und sage, ja, 3-4 weeks, beautiful, ne? We see you soon again. Und dann, als wir dann rausgingen, also erstmal musste mich der deutsche Sannyasi, ne, also der war so die Hilfe für Bhagwan, um eben halt Leute, wenn die völlig wegsackten, um sie hochzuheben. Ich musste auch hochheben. Ja, und dann habe ich gesagt, du sag mal, was hat er mir erzählt? Ich sagte, hast du das nicht mitgekriegt? Ich sag nur den ersten Satz. Aber was... Ja, du, der hat 20 Minuten zu dir gesprochen. Ja, und das war so intensiv, so tief. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr viel früher, also wirklich ein großes Bedürfnis gehabt nach Innerlichkeit, nach dem, wer ich wirklich bin, nach dem, was also so eine Suche. Das war früher eher unterbewusst. Ne? Ich habe Mescalin genommen, ich habe LSD genommen. Ja, Mescalin, also Peyote, hat mir ein paar Fenster geöffnet. Ne? Und das wurde dann irgendwie, das Fragezeichen wurde immer größer. Jedenfalls, das war meine Initiation. Und ich bin da rausgetorkelt wie ein Besoffener. Und man kann sagen, der hat dich hypnotisiert oder sonst was. Aber das können Leute sagen, die noch nie in der Präsenz eines erleuchteten Meisters gewesen sind. Ja? Und das ist eine völlig andere Liga. Das ist, wenn jemand wirklich, weißt du, guck mal, wir sind ja irgendwie, als Menschen sind wir die Krone der Schöpfung. Ne? Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, selbstbewusst zu werden. Wir sind der einzigste Teil in der gesamten Natur, der die Möglichkeit hat, selbstbewusst zu werden, Bewusstsein zu entwickeln. Das können Hunde nicht, das können Kühe nicht, das können Elefanten nicht, das können nur wir, wenn es ansteht. Das ist eine Wachstumsgeschichte. Ja? Und wenn man dann da vor jemandem sitzt, weißt du, wo die Rose aufgegangen ist, ja, wo der blüht, ne? Der zu dem Punkt gekommen ist, wo er sich vereinigt hat, weißt du, also mit dem Nichts des gesamten Universums. Ja? Und es geht hier um das Nichts. Geh in den Wald und hör zu. Was hörst du da? Im Prinzip das Nichts. Energie. Es ist etwas, was präsent ist. Präsent, präsent, präsent. Und das ist schon wirklich ein Erlebnis, also dann vor so einem Menschen zu sitzen. Und dieses Privileg, dafür bin ich äußerst dankbar, dass ich das gehabt habe, weil er ist ja nun körperlich nicht mehr hier. Ne? Also,
Als du jetzt Osho erwähnt hast, sieh es mir bitte nach, habe ich natürlich erstmal an den Skandal um Osho gedacht. Kannst du mir dazu oder möchtest du mir dazu was sagen oder soll ich das jetzt so stehen lassen?
Also eins muss man mal richtig klar halten. Die christliche Religion, das ist eine Sekte. Wenn man nämlich mal genau Sekte definiert, ne? Ja, also in einer Sekte bestehen Abhängigkeiten, totale Abhängigkeiten. Und ich glaube, es gibt kaum eine Religion auf diesem Planeten, wo derart massive, destruktive, psychotraumatische Abhängigkeiten passieren wie in der christlichen Kirche. Schuld, du hast gesündigt, der Hippie hängt am Kreuz, ja, ne, und. Ne, ja, und die christliche Kirche badet in Blut seit 2000 Jahren. Und der ganze Missionarismus, dieser ganze Missionarismus, dieser absolute Disrespekt vor der Integrität und der Persönlichkeit und der Religion oder Religiosität anderer Völker, ja, was da die christliche Kirche angerichtet hat, das ist Faschismus. Und zwar auf der härtesten Weise. Also was die christliche Kirche betrifft, hat die keinerlei Existenzberechtigung auf diesem Planeten. Null. Vorbei, over, out. Und wenn man sich dann die letzten Kapitel anguckt, Kanada mit den ganzen indigenen Kindern, die da wahrscheinlich jämmerlich gestorben sind, ne, und die christliche Kirche, was haben die da gemacht? Faschismus. Das hat Hitler auch gemacht, Leute umgewandelt.
Und was hat das mit
Osho? Und jetzt auf Osho bezogen, Tantra ist ein sehr komplexes Thema. Ne? Und was ich finde, also hier im Westen wird Tantra immer mit Sex verbunden. Ja? Tantra arbeitet aber zur Hauptsache mit Energie. Es geht vor allen Dingen um einen Punkt, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Ja? Also Shiva, ne, da gibt es ganz berühmtes Buch von, ne, ja, es wurden 112 Meditationsmethoden entwickelt. Ja, ne, das geht von Atembeobachten bis in den Mond schauen und. Ganz, ganz viele Meditationstechniken, ne? Ja. Und die wurden im Tantra, ne, also geht es wirklich darum, deine direkte Erfahrung zu machen. Shiva hat nie gesagt, er hat nur die Methode gegeben. Was du erlebst, das ist deine Erfahrung. Und das ist das, was irgendwie Tantra bedeutet. Tantra ist auch zum Teil auch wissenschaftlich. Ne? Ja? Aber Tantra arbeitet definitiv mit dem persönlichen Wachstum des Individuums und du machst deine eigenen Erfahrungen. Und was das jetzt energiemäßig bedeutet, und das, unser Leben kommt nun mal aus dem untersten Chakra, und das ist Sex. Ne? Aber wir haben noch mehrere Chakra. Ja? Und das geht einfach höher. Ne? Es ist Unsinn, beispielsweise, also anzufangen, wenn du in ein Hochhaus gehst, dann versuch doch mal das Hochhaus, das 7 Stockwerke hat, durch den 2. Stockwerk zu besteigen. Das geht nicht. Du musst durchs Erdgeschoss. Deswegen ist beispielsweise bei Osho die Therapiegruppen, die waren damals enorm wichtig. Ja, also als es hieß, hier der Sexguru und, ne? Die waren enorm wichtig, weil erstmal geht es darum, wirklich die Sachen zu klären. Ja, wenn du einen Teich klar haben möchtest, dann musst du erstmal die Suppe aufrühren. Also, weißt du, so, und das passiert in der dynamischen Meditation. Und der ganze Mist kommt raus. Ja, der ganze angestaute Frust kommt raus, der Ärger kommt raus, die Wut kommt raus, die Traurigkeit kommt raus, die Tränen kommen raus. Und dann hast du anschließend einen klaren Teich. Also, und das ist so, und das ist eigentlich ist die dynamische, eine sehr tantrische Meditation. Tantra hat definitiv was damit zu tun, mit sehr viel Selbsterfahrung. Ja, um mit sehr viel in Sachen reinzugehen und total zu sein.
Darfst mir da auch, oder du kannst mir natürlich böse sein, aber natürlich, ich habe auch von Osho Bücher gelesen, aber wenn ich an Osho denke, klingelt bei mir halt auch immer dieses Sexguru-Missbrauchsglöckchen. Deswegen, du bist einer der wenigen Menschen oder fast der Einzige, den ich da mal direkt nachfragen kann.
Ja, frag.
Ob wie viel Wahrheit ist da dran? Hast du das erlebt? Also hast du da irgendwie so Mindfuck, so Gedankenmanipulation oder Missbrauch erlebt halt?
Nee, Missbrauch habe ich nie erlebt. Aber eine Sache, was ich erlebt habe, und das war sehr wichtig, ne? Also erstmal, es war ja völlig frei, in den Ashram reinzukommen, das war gar nicht so einfach, aber rauszugehen war ganz einfach. Das ist eine Sache. Die zweite Geschichte ist die, also die Leute, die da waren, die haben wirklich das Bedürfnis gehabt, in ihre Tiefen reinzugehen. Ja? Nun darf man nicht vergessen, dass durch die christliche Religion, durch die, also die Sekte, die christliche Sekte, sage ich mal, die Sexualität hier in den ganzen Jahrtausenden massivst unterdrückt wurde. Ja? Was da alles gelaufen ist, bis hin zu Hexenverbrennung, nur weil eine Frau erotische Ausstrahlung hatte oder so, ja, das ist so seine, da gibt es viele Beispiele. Das bedeutet, dann kam der Krieg, Nazizeit, die meisten von uns hatten eben halt ihre Eltern hochtraumatisiert aus dem Krieg, ne, ja. Und ich bin 52 geboren, ja, also entsprechend habe ich meine Eltern miterlebt, ne. Sexualität war perdu. Wenn ich mein Vater hat mich einmal beim Masturbieren erwischt. Dann hat er mir ein Buch gegeben aus der Nazizeit, da ging es um Keimstoffvergeudung. Ja, also Sexualität. In den Schulen wurde da über Sexualität gesprochen? Null. Nichts. Na, die Sexualität war verpönt. Ja, die war völlig verpönt. Das bedeutet, also wir sind also da auch, möchte man so sagen, an einem Punkt, wo wir überhaupt gar nicht wissen, wie wir mit unserer Energie umgehen. Ne? Und Sexualität als ein bisschen leicht, so ein bisschen pervers und mal ganz, ganz schnell und vorsichtig und im Dunkeln, ja, und. Und vor allen Dingen, es darf keinen Spaß bringen. Christliche Kirche. Das ist eine der größten Neurosen, die christliche Kirche der Menschheit verpasst hat. Sexualität, etwas Schlechtes ist, verpönt, nur zur Reproduktion, okay. Aber in passierten damals in Pune 1, ne, da ging es eben halt um Bhagwan genau darum, also damals noch Bhagwan, auch schon genau darum, eben halt also diesen ganzen Schlamm rauszuschmeißen. Und deswegen waren die Gruppen damals Encounter-Gruppen, wo es darum ging, also auch Aggressivität passieren zu lassen. Wir haben uns nicht mit Fäusten behakt, sondern wir haben so Schaumstoffteile gehabt, ne? Ja, oder Kissenschlachten gemacht, ne? Ja, aber es ging darum, die Wut und wenn man da tiefer reingeht, hat jeder Verzweiflung in sich. Hat jeder also Traurigkeit in sich. Hat jeder also auf jeden Fall hat jeder sein Backpack. Ja, und viel Scham. Und das wurde durch diese Gruppen gelöst. Das waren Release-Gruppen, waren das. Da ging es um Release, um Rauslassen.
Du hast sie gerade Encounter-Gruppen genannt. Encounter, was bedeutet das?
Encounter heißt Begegnung.
Begegnungsgruppen.
Begegnungsgruppen.
Das heißt, es waren Gruppen immer so von 13 Leuten?
Das bedeutet, da ging es zur Sache. da ging es echt zur Sache. Und die waren auch laut. Und das ist dann das, was er manchmal im Fernsehen gesehen hat. Ne? I hate you, fuck you und. Ne? Das sind dann Encounter-Gruppen. Die waren damals in Puna 1, ganz damals.
Was du gerade beschreibst, auch mit diesen Encounter-Gruppen und eben auch Sexualität wahrscheinlich dann in den Gruppen leben. Kaula, sagt dir das was?
Nein.
K-A-U-L-A, Kaula. Das ist so eine jahrhundertealte Tradition, möchte ich es gar nicht sagen, oder Idee, Vorstellung, Praxis, die nur wenigen zuteil wird. Also es ist jetzt nicht gängig, in jedem Ashram finden sich diese Gruppen zusammen, sondern du musst halt schon auf einem gewissen Bewusstseinslevel, Transzendenzlevel, wie auch immer, nennst, wie du willst, sein, wo quasi der Meister im Zentrum ist und dann 5 bis 10 Männer, Frauen, was auch immer aus der Gemeinschaft, die dann gemeinsam sozusagen, wie es in den tantrischen Schriften beschrieben wird, den Liebesakt vollziehen. Wir würden es heute Gruppensex nennen oder als Gruppensex degradieren, um eben zu Gott zu finden, um Transzendenz zu erfahren, um über Sahasrara hinaus eben sich zu verbinden, um auch Eigenschaften des anderen anzunehmen. Ne? Das ist oft so, dass heute in der westlichen Welt, wenn man davon erzählt, dann eben sofort Ekel oder Scham kommen oder es eben sofort diesen Gruppensex-Stempel bekommt oder diesen Sektenstempel. Und genau deshalb frage ich dich da nach deiner Erfahrung oder Einschätzung, weil ich zu Osho gar nichts sagen kann. Es ist eine jahrhundertealte Tradition und nur wenige Auserwählte durften dann halt mit dem Guru eben auch Liebe machen, nennt man es im Tantra, um eben eine Gotteserfahrung zu machen und auch Eigenschaften des anderen aufnehmen zu können, die man selber an sich noch nicht etabliert hat.
Also jetzt vom Gefühl her, ne? Ja, ich meine, dazu muss ich was sagen, und da habe ich auch viel zu lange wahrscheinlich also Osho gehört, ne? Und ihm zugehört, ne? Und dann sind das eher Zitate, was ich jetzt sage, ne? Und das ist für die östliche Welt interessant, gut, aber für die westliche Welt sehr schwierig. Guck mal, weißt du, Indien ist mehr als 10.000 Jahre alt. Ne? Die Veden wurden vor 10.000 Jahren geschrieben. Es hat sich in Indien so viel entwickelt, ja, zu einer Zeit, wo hier im Westen noch die Wildschweine also mit Keulen erschlagen wurden. Ne? Ja, also da war nicht viel los hier. Ne? Ja, der Westen wiederum hat sich materiell dann irgendwann sehr stark entwickelt, während der Osten sich spirituell entwickelt hat. Das bedeutet, da kommt Technik rüber aus dem Osten, die für den Westen sehr schwierig sind. Ja, und ich meine, also wenn ich da auch schon richtig verstanden habe, ne, ja, und ich habe es auch praktiziert, ne, ja, ist das erstmal für den Westen ein ganz anderer Prozess ansteht der Reinigung, bevor man in die wirklich tiefen tantrischen Techniken reingehen kann. Das ist also nicht einfach, ne, weil erstmal muss der Kopf auch ein bisschen frei sein. Die ganze Suppe, es muss erstmal, wir haben ja, möchte man so sagen, ein sehr ausgeprägtes Unterbewusstsein, das muss erstmal ein bisschen geklärt werden, bevor man in Techniken reingeht, ne, ja, die sehr tief sind, intensiv sind, ne. Also deswegen finde ich, sollte man da mit Vorsicht umgehen. Ne? Für mich ein Meister wäre also auf jeden Fall jemand, der also wirklich das, möchte man sagen, den Schrott des Unterbewusstseins transzendiert hat.
Wie lange warst du in dem Ashram dann letztendlich? Ich schätze mal, es ist nicht bei 4 bis 5 Wochen geblieben, oder?
Die erste Zeit waren es nur 4 Wochen, 75.
Und du grinst so, das heißt?
Weil das war eine verrückte Zeit, war eine tolle Zeit. Die zweite Zeit, dann 76, war für 6 Monate da. Na, und da bin ich genau in solche Gruppen reingegangen. Na, also ich kam an, es gab dann den Welcome-Darshan, ne? Ja, und dann saß ich wieder also vor Bhagwan, also Osho, ne, und er fragt mich, beautiful, you're back, you want to do some groups? Ich sag, yes, okay. Und er hatte mir 6 Gruppen verpasst. Und das Irre ist, Also, und das geht jetzt wirklich auch um Vertrauen, um totales Vertrauen. Wenn man sich auf einen Meister einlässt, ne, es funktioniert wirklich nur, wenn man auch wirklich tief vertraut. Also, und bei ihm, bei Osho, bei Bhagwan, das war totales Vertrauen. Ich habe, also, vor Maharishi Mahesh Yogi war da Yogananda, da war Sri Aurobindo, ich habe mich ja schon Jahre davor mit damit beschäftigt. Ne? Da war Kriya Yoga, ja, ganz schön masochistisch. Ne? Und eigentlich ist Osho so gesehen der siebte, den ich dann traf, ne? Oder der mich gerufen hat. Ich weiß es nicht, war ja die Mutter Monika damals, ne? Aber als ich in diese Gruppen, als er mir diese Gruppen gab, das war intensiv. Da ging es wirklich rein. Das war erstmal eine leichte Gruppe, so eine Einstiegsgruppe. Und dann ging es tiefer. Und da war auch eine Encounter-Gruppe mit dabei. Er hat jede Person, die vor ihm saß, so wahrgenommen und gesehen, was für die notwendig ist. Um zu sich zu kommen, um erstmal sich zu entladen, um alte Programmierungen loszuwerden, Traumata, ja, und. Ne? Das war schon sehr intensiv. Und die letzte Gruppe, die ich dann hatte, war Vipassana. Und Vipassana ist eine alte Zen-Meditation. Ja, und das bedeutet 45 Minuten deinen Atem beobachten und der Meister oder jedenfalls in dem Fall der Gruppenleiter geht rum und wenn er merkt, dass jemand am Einschlafen ist, kriegt er einen Schlag auf den Kopf. Ja, doing, wieder da. Ne? 15 Minuten ganz langsam gehen und runter gucken und wirklich ganz langsam gehen. Und dann wieder 45 Minuten und dann wieder hinsetzen und 45 Minuten den Atem beobachten. Das kam dann dreimal und dann gab es ein ganz kleines Mittagessen, vegan, mit irgendwelchen, ja, also auf jeden Fall wenig und vor allen Dingen auf Wasser. Und dann ging es 3 Stunden weiter. Dann war wieder eine kleine Pause und dann ging es wieder 3 Stunden weiter. Und diese Gruppe, nach den ganzen Exzessen, die ich vorher hatte in diesen dynamischen Gruppen, das war der Hammer. Also ich habe echt gemerkt, also wie da in diesen Gruppen wirklich so viel aus mir rauskam. Mein Minderwertigkeitsgefühl, mein Vater war Nazi, meine Mutter eine liebevolle Mutter, aber ständig was und irgendwie sich davon zu befreien. Der Adler muss doch endlich mal fliegen. Und das ist in diesen Gruppen passiert.
Ich war bei diesen 10 Tage Vipassana vor vielen Jahren, kennst du das? Wo man in so einem geschlossenen Komplex ist, sowas wie ein Kloster, und dann jeden Tag 12 Stunden meditiert. Ich mache Anführungszeichen gerade mit meinen Fingern, weil das, was ich getan habe, würde ich nicht wirklich als Meditieren beschreiben, weil ich nicht 12 Stunden dauerfokussiert wirklich im Void war, sondern schon, oh, mein Knie tut weh, ich muss auf Klo, ich will hier weg. Also ich war schon auch viel im Kopf noch. Deswegen, aber die Idee ist ja eben, 12 Stunden zu meditieren in einem dunklen Raum. Du hast die 10 Tage auch mit niemandem gesprochen. Wenn du auf Toilette gegangen bist oder gegessen hast, du durftest einmal am Tag essen, hast du auch immer auf den Boden geschaut und wenn du dein Essen eingenommen hast, gegen eine Wand. Also du hast auch keine Mimik, also sozusagen Pratyahara, ne? Rückzug der Sinne, so wenig wie möglich wahrnehmen.
Du hast an die Wand geschaut. Mhm. Das ist Zazen. Was ich dazu sage?
Ich wollte nur sagen, weil dein Vipassana klingt noch ein bisschen anders als mein Vipassana.
Also eine Sache, solche Meditation hier in der westlichen Welt oder für Leute, die aus der westlichen Welt kommen, sind nur richtig möglich, tief möglich, wenn sie vorher jede Menge Katharsis gemacht haben. Wenn du das nicht gemacht hast, dann sitzt du vor der Wand und guckst in diese Wand rein und da oben passiert das Chaos. Und da sind Leute auch schon durchaus bei wahnsinnig geworden. Das bedeutet, es gibt Meditationstechniken, die brauchen Vorbereitung, die brauchen wirklich Vorbereitung. Na, du kannst nicht jemanden, der ganz unschuldig ankommt, einfach ein bisschen meditieren möchte, gleich einen 7. Stock schicken. Also das ist sogar gefährlich. Und ein wirklich wahrer Meister macht das auch nicht. Und wenn sowas angeboten wird, dann ist es von Leuten, die für mein Gefühl, ich sage das knallhart, von Meditation keine Ahnung haben.
Also es ist schon so, dass es ganz viele Vipassana-Meditationszentren überall in der Welt gibt, in Afrika, ne, in Deutschland und so weiter. Und es ist eben auch diese buddhistische Technik, von der du gerade gesprochen hast. Du füllst vorher auch mehrere Fragebögen aus, also du darfst halt keine psychische Erkrankung haben, Schizophrenie, irgendwelche Psychosen, weil du sonst halt wirklich durchdrehst und Leute sich da eben auch umbringen. Also
die bringen gar nichts. Diese Fragebögen bringen gar nichts. Weil du füllst einen Fragebogen aus, aber lehrst du damit dein Unterbewusstsein?
Ich wollte nur sagen, die stellen schon sicher, dass du eben nicht mit starken Vorerkrankungen da reingehst, weil sie sich eben auch der Gefahr bewusst sind.
Deswegen, also ich finde Sazen wunderschön. Echt total toll. Aber Sazen ist der 6., 7. Stock. Ja. Wo es in die Tiefe geht, wo es wirklich in die Tiefe geht, wo es wirklich in die Stille geht. Aber dazu muss man auch erstmal in der Lage sein, Stille wirklich aufnehmen zu können. Aber wenn da drin noch so viel Chaos ist, so viel unterdrückter Sex, so viel und der Mind Bananas geht, der Kopf, der Verstand Bananas geht, das ist unglaublich schwer. Das ist unglaublich schwer. Das ist im Osten für Leute leichter, vielleicht, ne? Aber heutzutage hier für den Westen, das ist jetzt etwas, was Sie auch über Osho gehört haben, was Osho gesagt hat, da stehen erstmal zunächst mal ganz andere Techniken an und das bedeutet erstmal rauslassen. Den ganzen Mist rausschmeißen. Der Teich muss aufgerührt werden, die Suppe kommt hoch und die Suppe muss raus und dann ist der Teich klar.
Ich mache mal ganz kurz einen sehr weiten Sprung. Ich merke mir aber, wo wir gerade waren und wir führen die Reise gleich weiter dort fort. Aber weil du es gerade gesagt hast, du hast gesagt, so viel unterdrückter Sex und das hast du gestern auch gesagt, als ich in diesem süßen kleinen Laden auf dem Land hier bei dir stand. Und, ich hole euch mal kurz mit ins Boot, ihr Lieben da draußen, die ihr zuhört. Wir sind eben auch über Partys und DJing ins Gespräch gekommen, weil, wenn ich das sagen darf, du auch Musik aufgelegt hast, sehr bekannt bist, viele Clubs auch unterstützt, mit aufgebaut hast, DJs ausgebildet hast und so. Wir müssen schauen, ob wir zu dem Thema heute überhaupt noch kommen. Und da hast du auch gesagt, das, was da auf den Tanzflächen passiert eigentlich, das ist ein Haufen Bewusstlosigkeit und unterdrückter Sex. Und da wollte ich dich nämlich auch noch mal zu fragen. Und da du mir gerade das Stichwort gegeben hast, magst du da kurz noch mal ein Wort zu sagen?
Ja. Also das ist auch eine eigene Erfahrung. Ne? Das ist also wirklich, wirklich eine eigene Erfahrung. Warum tanzen wir? Was ist der Ursprung von Tanz? Ne? Also es ist einfach Bewegung und so weiter. Es ist einfach den Körper zu fühlen, richtig zu fühlen und zu tanzen. Ne? Und dann darf man nicht vergessen, in der Jugend, ne? Also in den Diskos, wo ich aufgelegt habe, da ging es ja auch im Publikum mit dem Altersdurchschnitt. Ja, na, die 16-Jährigen, die mussten ab 10 Uhr raus, ne? Ja, und dann war es ein Altersdurchschnitt so bis, sagen wir mal, 35, 40, ne? Alles Leute, die immer noch voll auch in ihrem Juice stehen, ne? Da gibt's energetisch, finde ich, die wollen einfach feiern, die wollen richtig abtanzen. Die möchten Frauen kennenlernen in der Disco. Es ist schon, es hat eine ganze Menge mit Sexualität zu tun. Ne? Das bedeutet also jetzt aber, was ich jetzt wichtig finde, ist, mal Sexualität nicht in Verbindung zu bringen mit Ficken. Ne? Sondern Sexualität ist eine ganz ursprüngliche Energie, eine ganz ursprüngliche Kraft. Ne? Das gibt beispielsweise im Tao die Elementenlehre. Ne? Ja? Und da gibt es 5 Elemente. Und das erste Element ist die Holzenergie. Und die Holzenergie ist Rock'n'Roll, AC/DC, Pubertät, Power, Wurm. So, die Elemente gehen noch weiter.
Also wäre so Muladhara zum Beispiel vom Chakrasystem her.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, also das Holzelement, ne? Ja, so, in den Discos findest du sehr viel Holzenergie.
Ich dachte, er Swadhisthana, eher die Sexualität. Ich dachte, Disco wäre er Swadhisthana, Sexualität, 2. Chakra. Weißt du, Sexualenergie? Nee?
Nee. Okay. Das ist wirklich, ja, in der Zwischenzeit hat sich das ja doch ein bisschen geändert. Also da, wo ich angefangen damals bin mit den Discos, das war mehr, also es war leichter, es war auch mehr mainstreamig, ne? Ja, dann wurde es ja musikalisch auch immer härter. Ne? Dann kam Heavy Metal rein, ja, es kam Industrial rein, es kam Techno rein. Techno beispielsweise, also mir kann keiner was erzählen. Techno ist massivst unterdrückter Sex. Und ich habe wirklich eine Menge Goa-Partys erlebt und ich habe mich immer wieder gewundert, warum die ganzen Leute, die da sind, die Mädchen, die Frauen, abdressed, total fein. Ja, aber es war eine total asexuelle Energie da. Asexuell. Das bedeutet, die waren alle am Ufda und so weiter. Wenn du das mal überträgst, bildlich, ja, ficken. Aber es passierte kein Ficken. Es wurde sublimiert in die Musik. Übertragen in die Musik. Ne? Das hat mich wirklich, wirklich oft gewundert. Also auch wenn ich die Märkte sah, die ganze Szenerie, es war manchmal, also man konnte sich dort schon in Goa am Anfang ganz schön einsam fühlen, was jetzt also um eine Frau zu treffen, ja, weil es fühlte sich alles so asexuell an. Ja, aber Techno. Und das ist so etwas, das ist in den letzten 20 Jahren passiert, was auch ein Zeichen dafür ist, dass das irgendwie durch die zunehmende Digitalisierung ist, möchte man so sagen, das Sozialverhalten bei den Leuten eingeschrumpft. Und dann find doch mal einen tollen Partner, wo die Chemie stimmt. Viel Spaß. Und dann noch in Berlin. Und Sexualität ist eigentlich etwas, was für mich natürlicherweise einfach natürlich passieren sollte. Ja? Und nicht mehr mit Schuld und vorsichtig und Licht aus und so weiter, sondern dass man sich gegenseitig genießt, sich richtig genießt. Ja? Und sich streichelt. Und das muss doch nicht gleich immer gleich zum Vögeln kommen. Man kann doch auch sich streicheln, ja, und sich eine kleine Massage geben oder so und einfach sich miteinander total wohlfühlen. Das hat eine ganze Menge mit Tantra zu tun.
Ja, deswegen, wir hatten uns ja vorhin unterhalten, so ein bisschen. Ich habe dir von der tantrischen Schule erzählt draußen, als wir in der Sonne vorm Laden saßen, mit deinem Sohn unter anderem. Und da hast du dich, also da bist du auch so ein bisschen energetisch geworden. Ich habe das interpretiert, als es regt dich auch so ein bisschen auf, dass Sex im Alter in unserer Gesellschaft gar nicht thematisiert ist oder tabuisiert oder dass es so getan wird, als hätte man den nicht. Da wolltest du ja auch noch ein paar Worte zu sagen eigentlich. Ne? Da kamen wir ja auch über das Tantra drüber. Mhm. Magst du es nochmal wiederholen?
Ja, weil, also ich habe jetzt mein körperliches Alter, ne? Ja, von 69 Jahren. Ja, und meine Freundin, die ist 67, ne? Und das Interessante ist, sie ist ein alter Freak und ich ja nun auch, ne? Und wir genießen uns. Aber wenn ich mir Leute in meinem Alter ansehe in der Umwelt, dann ist das ganz offensichtlich, wer sich nicht genießen kann. Die Leute, die sehen verhärmt aus. Ja, die Leute, die haben eine sehr schlappe Ausstrahlung, eine ganz blasse Ausstrahlung. Viele Frauen werden dann irgendwann nach den Wechseljahren fett, weil sie zu wenig Sex haben oder werden schon vorher fett oder sie haben 4 Kinder gekriegt und dann haben sie keinen Bock mehr auf Sex, also werden sie fett. Fette Frauen, also das, was ich hier sehe, ich sag's mal so deutlich, ne? Das, was ich hier sehe bei vielen Frauen, ist unterdrückter Sex. Aber was sollen sie machen? Was sind denn da für Männer da?
Was für Männer braucht man denn?
Ja, die Besten sind ja schon eingefischt, ne? Abgefischt, Entschuldigung. Na, aber da braucht man schon irgendwie Männer, irgendwie, die auch irgendwie das Gefühl, die Sensitivität haben. Irgendwie, also da muss die Chemie stimmen, da muss Synchronicity da sein. Ja, aber das ist all das, und ich komme jetzt wieder auf die christliche Kirche. Das hat uns die christliche Kirche versaut. Aber massivst. Also wir haben es im Prinzip in der westlichen Gesellschaft mit dem Irrenhaus zu tun. Nicht nur in der westlichen Gesellschaft sowieso, aber was die christliche Gesellschaft betrifft, ne, das ist krank, das ist pervers. so pervers, dass Kinder missbraucht werden. Ja, so pervers, dass Fünfjährige dem Priester den Schwanz lutschen müssen. Und. Das ist einfach krank.
Du hast gesagt, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt die Sexualität über die letzten Jahrzehnte deines Lebens vergleichst, so habe ich zumindest verstanden vorhin, dass sie im Alter intensiver wird.
Wieso? Sie wird feiner, sie wird tiefer.
Also daraus schließe ich, du meinst, dass die Wahrnehmung einfach, weil das setzt ja einfach nur eine größere Kapazität der Wahrnehmung und Bewusstheit voraus, ne? Weil die Tiefe könnte man auch schon mit 20 erreichen, wenn man die Wahrnehmung hätte.
Nee, das geht nicht. Mit 20 hast du noch viel zu viel Testosteron. Da sind die Hormone noch zu massiv. Also, guck mal, du bist gerade mal raus aus der Pubertät, aus der Spätpubertät, ne? Du bist ein Jungbulle. Jetzt mal als Mann gesehen, du bist ein Jungbulle, ne? Und willst reproduzieren, du hast eine ganz andere Power drauf. Und das kann man auch beziehen auf die Diskos, beispielsweise, was da energetisch abläuft, ne? Das hat ganz viel, also wirklich mit Schub zu tun, mit Schub. Ich meine, in der Pubertät ist das Gehirn sowieso eine Baustelle. Aber mit 20, mit 25 Jahren oder mit 20 oder 23 Jahren wirklich, wirklich in die Tiefe reinzugehen von Sexualität, die du mit 60 hast, ist eine andere Geschichte. Das also bedeutet, es ist aktiver, es ist kraftvoller. Mit 60 Jahren ist es langsamer, es ist sensibler, es ist feiner, es ist... Kann natürlich auch richtig gut abgehen, klar, aber ist auf jeden Fall ein bisschen feiner. Das ist meine Erfahrung.
Also, weil in der tantrischen Praxis ist es ja zum Beispiel so, es gibt Brahmacharya als Technik. Das ist eben so, dass die Männer eben über viele Jahre lernen, nicht zu ejakulieren, sondern das zu sublimieren und die Energie zu nutzen. Deswegen war ich so hellhörig, als das mit deinem Dad kam. Mit dem, wie hieß das, Vergeudung? Das Buch, was er dir...
Keimstoffvergeudung.
Ja. Weil, zumindest so wie ich es gelernt habe, in der tantrischen Lehre geht man auch davon aus, dass wenn du ejakulierst, du quasi so wie Lebenssaft abgibst. Und dass es besser ist, das bei dir zu behalten und immer wieder neu zu sublimieren sozusagen. Auch bei der Frau übrigens die Menstruation, ne? Dass du irgendwann nicht mehr blutest, sondern das alles in deinem System behältst und die Energie so anreicherst. Und das mehr.
Und dann?
Du nutzt halt das ganze kreative Potenzial. Zum Beispiel ein Lehrer dort an der Schule, der macht dann halt 8 Stunden Liebe statt nur 20 Minuten. Oder du nutzt es für Kunst oder für Projekte. Also du hast dann auch mehr Energie zur Verfügung und du bist auch insgesamt charismatischer. Das ist so ein bisschen, ich kann es nicht sagen, aber so stelle ich es mir auch vor, wenn du vor so einem Meister sitzt, der ist ja, der vibriert ja, der füllt ja den ganzen Raum aus mit seiner Ausstrahlung und Energie, ne?
Ja, also Masturbation, ne? Und das ist jetzt etwas, da habe ich viel gelernt durch Osho, ne? Das gibt die Vaikrava Bingsbums Tantra. Ne? Das sind,
Vaikrava
da sind
Tantra.
Diese, ja, da sind diese 112 Meditationsmethoden drin. Ne? Unter anderem, kann auch sein, dass es woanders ist, geht es um Masturbationstechniken. Mhm. Ja, guck mal, der Mann, ja, die Frau beispielsweise, und das ist auch fatal, was in der heutigen Gesellschaft, in der frühen Gesellschaft passiert, ne? Die Frau kann Multi-Orgasmen haben. Die kommt nicht nur einmal, die kann 6-mal kommen, 7-mal, 8-mal. Ne? Der Frau und der Mann kommt nur einmal und dann ist finished erstmal. Ja, so, jetzt geht es um eine Masturbationstechnik beispielsweise und da geht es darum, ja, dass beispielsweise, also dass du bis zu einem Punkt gehst, wo du kurz davor bist zu kommen und du stoppst den Atem und hörst auf, Atemstopp. Wenn du das 7-mal hinkriegst, das ist eine Meditationstechnik da, ne? Wenn du das 7-mal hinkriegst, den Atem zu stoppen, dann kannst du danach, dann bleibt der Schwanz danach, der Penis danach steif. Das bedeutet, auch wenn du kommst, ist er immer noch steif. Das ist etwas, was ich dann über Osho gelernt habe, gehört habe, was er mir erzählt hat, ne? Also über diese Techniken, ne? Das ist so hochinteressant, ne? Aber man sollte hier in der westlichen Gesellschaft damit wirklich vorsichtig sein mit solchen Techniken, ne? Ja, weil ich finde es irgendwie viel schöner, wenn man, es hat ja viel mit Kopf zu tun, viel mit Technik und, ne? Eigentlich sollte man viel mehr erstmal lernen, sich einfach normal berühren zu können und sich streicheln zu können.
Conscious Touch zum Beispiel ist ja so eine Methode, ne?
Ja, und sich einfach wirklich, wirklich bei A anzufangen und nicht bei K oder M oder sowas, ne? Ja, wirklich erstmal ganz, ganz normal einfach überhaupt zu fühlen, ja, also Hände zu fühlen, Körper zu fühlen. Und wenn man das dann in einer Gruppe macht und das zufällig ein Journalist da, ja, dann seid ihr eine Sexsekte. Pech gehabt, ne? Ja. Doof sowas, völlig bescheuert, ne? Ja, genau, aber das ist das, was ansteht hier, was wirklich wichtig ist. So viele Leute sind am Vereinsamen auch und sind auch psychisch wirklich am Leiden, weil den keiner nie mal richtig gezeigt hat oder da ein Feedback gekommen ist oder überhaupt mal ein Touch gekommen ist. Also habe ich mit vielen Leuten mit zu tun gehabt, ne? Ja, und das war also wirklich zum Teil herzzerbrechend, die es überhaupt gar nicht mehr gewöhnt waren, dass sie überhaupt berührt wurden, dass sie angefasst wurden, dass sie in den Arm genommen wurden.
Deswegen ja auch, was ich von deinem Sohn, wo ich deinem Sohn den Sticker gegeben habe, die Berührerin, da habe ich ja eine ganze Serie drüber gemacht.
Die Berührerin?
Die Berührerin, ja.
Ja.
Eine 10-teilige Serie übers Kuscheln, Berühren und so weiter. Ja, nimm ruhig
einen Schluck. Und mach mal kurz auf Pause.
Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de/PayPal. Ach so, und du kannst mich natürlich jederzeit mit Fragen und konstruktivem Feedback erreichen unter @dasguteleben.podcast auf Instagram oder wenn du es eher klassisch magst, schreib mir eine Mail an Kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt@dasguteleben.podcast. Abonnier diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast auf der Suche nach dem guten Leben.